Ja, so gut, dürfen wir mit euch da sein und Gottesdienst feiern. Ich würde sagen, wir geben einen herzlichen Applaus an die gute Band. Ich hatte so Freude gehabt, wirklich. Herzlichen Applaus für die Band. Es ist ein Privileg, dürfen guten Worship zu haben. Und einfach dürfen gemeinsam einem Herz zu singen, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, um so Worship zu machen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Vielen, vielen Dank für euren Einsatz. Ja. Wer bin ich? Wer steht da zu da vorne und redet zu euch? Ich heiße Marc Mattmann, ich bin schon vorgestellt worden. Und ich bin in der FEG Dietliken angestellt als Jugendpastor, 20%. Und arbeite nebenan 70% im ISTL, dort wo ich auch meine Ausbildung gemacht habe, meine theologische Ausbildung. Genau, und bin dort in der Studienleitung. Genau, die ganzen Background-Sachen am erledigen. Ja. Was ihr sonst wissen wollt über mich, dürft ihr mich gerne fragen. Nach dem Gottesdienst. Genau, ich kann sicher einige Interessen und dementsprechend auch viel erzählen. Genau, es ist schön, dass ihr da seid in eurer Gemeinde. Ich kenne einige von euch bereits. Der Moses Keller, der Jugendpastor von euch, ist selber ein sehr guter Freund von mir. Ihn kenne ich schon sehr lange. Ich habe auch mit den Jungen von euch schon mal eine Nacht campen. Und zwar über die Sommerferien. Hat Moses die glorreiche Idee gehabt, wieso nicht mal ein paar Tage an See campen? Hat mich gefragt, Marc, bist du dabei? Beim Campen natürlich schon. Habe ich mein Zelt geschnappt und bin eine Nacht dazugestoßen. Also, die Gemeinde kenne ich ganz wenig, aber eben da vorne bin ich bis jetzt noch nicht gestanden. Aber schön dürfen bei euch sein. Ja, Verfolgung, ein Grund zur Freude. Das heutige Thema. Ein sehr, sehr herausforderndes Thema, ein sehr herausfordernder Titel. Und wir werden heute einen Blick in einen Brief werfen, wo der Martin Luther gesagt hat, dass er alles, was ein Christ muss wissen, beinhaltet. Also, lieber Luther, das ist mal eine grosse Ansage, würde ich sagen. Aber ich denke, wir dürfen nicht nur viel erwarten, weil jetzt Luther etwas gesagt hat und ich den Brief selber sehr cool finde, sondern weil Gott zu uns will reden, heute am Morgen. Und darum möchte ich gerne beten, dass Gott unsere Herzen auftut. Und nachher den Predigttext lesen. Jesus, danke, dürfen wir von dir kommen, dürfen wir dein Wort hören, dürfen ermutigt werden, dürfen ermahnt werden, dürfen, ja, Jesus, deine Stimme hören. Und ich bitte dich, Vater, dass du zu jedem Einzelnen heute Morgen redest, das, was er heute Morgen braucht. Danke. Amen. Ich lese aus dem 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 12 bis 14. Meine Geliebten, wundert euch nicht über das Feuer, das bei euch ausgebrochen ist, um euch auf die Probe zu stellen, als widerfahre euch dadurch etwas Fremdes. Im Gegenteil, freut euch, dass ihr damit an den Leiden Christi teilhabt. Ja, so werdet auch ihr bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit euch freuen und jubeln können. Selig seid ihr, wenn sie euch um des Namens Christi willen beschimpfen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, er ruht auf euch. Ich möchte mit euch heute drei Punkte teilen, die ich aufs Herz bekomme zum Text. Der erste Punkt, verheißene Schwierigkeiten. Der zweite Punkt, der Wert von Schwierigkeiten. Und der dritte Punkt, Gottes Geist inmitten von Schwierigkeiten. Wir werden gerade einsteigen zum ersten Punkt, verheißene Schwierigkeiten. Der Petrus schreibt am Vers 12 an seine Geliebten. Und die Frage ist jetzt, wer sind die Geliebten, oder? Die Geliebten sind, das macht der Petrusbrief speziell, er gehört zu den sogenannten katholischen Briefen. Das heisst jetzt nicht im Sinn von Konfessionszugehörigkeit katholisch, sondern katholisch im Sinn von ganz allgemein. Genau, das heisst, der Brief ist nicht an eine Gemeinde gerichtet, also ganz konkret, wie jetzt in Rom zum Beispiel, der Römerbrief, sondern der Brief ist an ganz viele Gemeinden gerichtet, nämlich im ganzen kleinasiatischen Raum. Also der Petrus redet da zu ganz, ganz vielen Christen. Und das ist schon mal zum Anfang sehr, sehr ermutigend. Aus dem Grund, ganz ein einfacher Grund. Die Gemeinde hat in den ersten Jahren bereits aufblühen und sich so verbreiten, dass man im ganzen kleinasiatischen Raum Gemeinden hat. Der Petrusbrief ist mal dich umgegangen von Gemeinde zu Gemeinde, um die Leute zu ermutigen, die wirklich nicht ganz einfache Umstände hatten. Gott ist souverän. Und auch wenn Verfolgung kommt, auch wenn Sachen passieren, die wir uns nicht wünschen, gleich macht Gott, baut er sein Reich. Gemeinden wachsen. Wir sehen es so viel in der Geschichte dazumal, wir sehen es heutzutage. Wenn die Gemeinde verfolgt wird, dann ist es nicht so, dass sie jetzt einfach ausstirbt und irgendwie es gibt sie nicht mehr. Ja, es laufen sicher Leute vor, das ist keine Frage, aber grundsätzlich sehe ich etwas in der ganzen Kirchengeschichte, wenn Verfolgung kommt und Schwierigkeiten kommen, gerade dann blüht die Gemeinde erst recht auf. Und das ist so ermutigend. Was aber Christen müssen erleben in unserem Text, ist nicht sehr ermutigend. Wir lesen zum Beispiel im Kapitel 2 von unserem Brief, dass sie ausgeschlossen werden aufgrund von ihrem Glauben. Wir lesen in unserem Text von einem sogenannten Feuer, von einer Feuerprobe, die sie erwartet. Das klingt nicht schön. Keiner hat gerne eine Feuerprobe. Keiner wird gerne irgendwie verfolgt. Keiner wird gerne ausgeschlossen von uns. Das können wir, glaube ich, alle bestätigen. Aber was ist mit dem Feuer gemeint, wo da der Petrus schreibt? Ist das wirklich Verfolgung oder was meint er damit? Sind es einfach jetzt nur Schwierigkeiten? Und spannend ist, es kommt darauf an, je nachdem, ist es ein bisschen theologisch vielleicht, aber je nachdem, wann der Brief geschrieben worden ist, also das Abfassungsdatum vom Brief, kann man davon ausgehen, dass damit der Brand von Rom gemeint ist. Der Brand von Rom hat der Kaiser Nero angeordnet, so würde er es selber nicht behaupten, aber so sagt es eigentlich Geschichte und Geschichtsschreiber, dass Nero 64 nach Christus Rom angezündet hat, um auf der Asche von Rom eine neue Stadt aufzubauen und um auf der Asche von Rom können seinen eigenen Tempel aufbauen, also sein eigenes Königshaus. Das grosse Problem dabei war, dass Christen beschuldigt worden sind für den Brand, von Anfang an. Und Christen sind verfolgt worden, von Anfang an, nach dem ganzen Brand. Und es ist wirklich massiv, was dort passiert ist. Wir lesen in der Geschichte von wegen, dass Christen, das ist jetzt ein Bild, das ihr seht, man kann es eigentlich fast nicht aussprechen. Christen sind in Tierfälle eingeneigt worden, in die Arena geschmissen und von den Tieren gefressen worden. Christen sind auch in der Nacht, das ist jetzt nicht einfach irgendwie Geschichte oder so, sondern es ist Realität in der Geschichte. In der Nacht als Fackeln, ihr seht es auf dem Bild rechts, als Fackeln angezündet worden, um die Strassen zu beleuchten. Das ist nicht einfach irgendwie jetzt ein bisschen Märchen oder so, das ist Kirchengeschichte. Und es ist auch heute für viele Menschen brutale Realität. In der Schweiz haben wir das Privileg, sehr viele Freiheiten zu geniessen. Wir haben nicht sehr viele Einschränkungen. Es gibt es, vielleicht in der Schule, wenn man ausgegrenzt wird, im Geschäft. Es gibt es auf politischer Ebene, Ausgrenzungen, das ist überhaupt keine Frage. Es passieren Sachen, die nicht nur gut sind, man könnte einiges nennen. Lassen wir jetzt aber mal voraus. Aber auch um die Strassenecke von uns ist letzte Woche ein Attentat passiert. Wenn wir über die Landesgrenze raus schauen, von unserem Land, dann haben wir Nizza. Ich weiß, was in Nizza passiert ist. Ein Attentat in der Kirche, wo 3 Christen abgestochen worden sind und einer 60-jährigen Frau die Kirche durchgeschnitten worden ist. So Sachen will ich eigentlich gar nicht erzählen im Gottesdienst, ganz ehrlich gesagt. Ich will so Sachen gar nicht hören. Und gleich müssen wir es hören, weil eben wir so oft vergessen, was wirklich um uns passiert. Wir sind uns gar nicht mehr bewusst. Es gibt ganz viele ermutigende Zeugnisse, aber man könnte die erwähnen an dieser Stelle. Zeitlich wird es nicht lange. Ich kann mich nachher fragen, wenn das Zeugnis wollt, von Christen, die dort wirklich bis zum Tod ihren Glauben gehen. Da gibt es Christen, die kämpfen und stehen für ihren Glauben bis zum Schluss für ihrem Leben. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, haben wir die Geschichten gehört und die Umstände, zu was wärst du bereit? Wo ist vielleicht deine Grenze? Und das ist eine wichtige Frage, weil wenn die Grenze bei dir bereits in dem kleinen Bereich des Lebens ist, dann ermahnt uns der Petrus da auch ein Stück weit und sagt, hey, wie viel mehr wird es denn kommen, wenn es wirklich schwierig ist? Das ist also eine wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. Die grosse Frage, was macht der Petrus jetzt? Man könnte sagen, schaut auf die Zukunft, liebe Brüder und Schwestern, was auf euch wartet, ist so herrlich, dass es alles verblendet. Oder er könnte sie ermutigen, irgendwie auf eine Art und Weise. Aber was macht er? Er schreibt in unserem Text, wir haben es vorher gelesen. Meine Geliebten, wundert euch nicht, als widerfahre euch etwas Fremdes. Der Petrus, ich habe wirklich, als ich es gelesen habe, als unseelsorgerlich abgestempelt, muss ich ganz ehrlich sein. Er hat so etwas nicht erwartet. Aber wieso schreibt er das? Als widerfahre euch etwas Fremdes. Wieso wundert ihr euch überhaupt? Fragt er uns da. In Johannes 15, Vers 19 lesen wir, wie Jesus sagt, wenn die Welt mich gehasst hat, Jesus Christus, und verfolgt hat, wird euch genau das Gleiche erfahren. Der Knecht, sagt Jesus in Johannes 19, ist nicht besser gestellt als sein Herr. Wie können wir erwarten, dass es uns da besser geht? 640 Millionen Christen, 240 Millionen werden schwer bis extrem stark verfolgt, heutzutage laut Statistik von Open Doors, Anfangs dieses Jahr, werden so verfolgt. Für sie ist es Realität. Für uns sieht es etwas anders aus. Aber wieso ist es für uns auch wichtig, auch heute Morgen? Der Punkt ist, manchmal ist das Evangelium so ein bisschen, ja, folge Jesus nach und alles ist schön und gut. Ich muss dich enttäuschen, das sind absolute Fake News. Wenn du Jesus nachfolgst, ist nicht einfach alles schön und gut und alles einfacher. So ein bisschen der Sinn von dem Bekehrungsgebet, ich sitze da und strecke meine Hand auf und rede das Gebet nach. Halleluja, unbedingt, das ist nicht falsch. Aber es wäre falsch, wenn es halt der einzige Inhalt ist vom Evangelium. Jesus verheisst uns Leiden, er verheisst uns Sachen, die nicht gut sind. Wieso? Einfacher Grund, er beruft dich, er beruft mich in einen Kampf, um sein Reich zu bauen. Hast du schon mal einen Soldat gesehen? Stell dir das mal vor, da ist ein riesiger Kampf und der Soldat rennt da mit Tränen in den Augen zu seinem Offizier und sagt, sie schiessen auf mich. Du denkst ja, was läuft mit dem falsch, oder? Ist ja klar, dass sie auf dich schiessen im Krieg. Es ist ja gar keine Frage. Ich denke, ich weiß nicht, was die Offiziere machen. Ich bin kein Offizier, zum Glück. Hat echt meine Fragen. Und das ist ein wichtiger Punkt für uns. Du und ich sind auch im Kampf. Der Petrus sagt gegen das Ende von unserem Brief, im geistlichen Kampf. Ihr habt es vielleicht schon gehört, ihr habt die Waffenrüstung durchgenommen. Erst gerade habe ich gemeint, im geistlichen Kampf, wir müssen kämpfen. Es ist nicht so, als jetzt die Verwunderung aufkommen bei uns, wieso passiert so etwas. Man sollte nicht verwundert sein, wenn Jesus verfolgt wurde, ist, wieso nicht auch mir? Ich möchte euch ermutigen, die Bibel zu lesen und zu beten. Und zwar, dass das Gottesbild von uns immer wieder gereinigt wird. Jeder von uns putzt die Wohnung. Ich sage jetzt nicht, streckt die Hände auf, die regelmäßig die Wohnung putzen, weil das ist für uns peinlich. Aber grundsätzlich putzen wir regelmäßig die Wohnung. Und genauso, wenn wir immer wieder gereinigt werden durch das Wort Gottes, indem wir es lesen und im Gebet vor Gott kommen und sagen, Jesus, ich bitte dich, dass du mein Glaubensbild, mein Gottesbild nochmal neu aufzeigst, wie es Realität ist. Weil sonst laufen wir völlig im falschen Jesus nach, oder? Ein Jesus, den es gar nicht gibt, wo wir uns träumen, das wäre wirklich schlimm und es wird dann halt offenbar, wenn halt Schwierigkeiten kommen. Wundert euch nicht, im Gegenteil. Ich möchte auf den nächsten Punkt eingehen. Und zwar der Wert der Schwierigkeiten. Der Petrus sagt, wundert euch nicht, sondern im Gegenteil, Vers 13, freut euch, dass ihr damit an den Leiden Christi teilhabt. So werdet ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit euch freuen und jubeln können. Ich muss sagen, der liebe Petrus ist für mich manchmal ein bisschen absurd. Ich habe es vorher schon gesagt, er ist nicht sehr seelsorgerlich irgendwie. Und jetzt kommt so etwas im Sinn von, freut euch in dem Leid. Wenn ich es gelesen habe, habe ich gedacht, das ist wirklich ein bisschen speziell. Der Petrus sagt da, wenn wir verwundert sind, sagt er, sind nicht verwundert. Er sagt, wenn ihr Angst habt und traurig seid, wegen dem, was kommt, wegen dem, was ihr erlebt, die Ausgrenzung und alles, dann freut euch. Und weiter in unserem Text sagt er, wenn wir erwartet, wir sind mit dem Lied und wünschen, dass das Lied aufhört, dann sagt der Petrus, selig seid ihr im Vers 15, selig seid ihr, ja, preist den Herrn. der Petrus schafft einen unglaublichen Kontrast zwischen ihrem totalen Smiley und einem totalen Latsch, zwischen einem Ausrufezeichen und einem Fragezeichen. Er schafft in diesem Text einen unglaublichen Kontrast. Und das liegt nur daran, dass er eine andere Perspektive hat. Man könnte davon ausgehen, dass Petrus ein grausamer Optimist war und das darum so gesehen hat. Er hat vielleicht alle YouTube-Tutorials durchgeschaut von Positive Thinking. Was auch immer. Oder man könnte davon ausgehen, dass er überhaupt keine Ahnung hatte. Dass Petrus wirklich einer war, der im Büro gesessen ist und keine Ahnung hatte. Also nichts gegen Bürojobs, ich habe auch einen Bürojob. Aber dort gesessen ist und keine Ahnung hatte, was links und rechts läuft. Aber beides ist nicht der Fall. Petrus, wir wissen, das Internet gibt es noch nicht so lange, hat kein YouTube gehabt und Positive Thinking ist noch nicht zur Trendsportart gekürt worden vom Jahrhundert. Und am eigenen Leib hat er erfahren, was Leid heisst. Am eigenen Leib hat er das erfahren, er war im Gefängnis zum Beispiel. Der Petrus hat eine andere Perspektive, und zwar die gleiche Perspektive, wenn wir es in Jakobus 1 lesen. Und die möchte ich euch nicht vorenthalten, weil die ist wirklich ganz speziell. Jakobus 1 steht: Nehmt es für lauter Freude, meine lieben Brüder und Schwestern, wenn ihr mancherlei Prüfungen zu bestehen habt, denn ihr wisst ja, dass die Erprobung eures Glaubens Ausdauer bewirkt. Die Ausdauer aber werde begleitet von einem vollkommenen Werk. Der Petrus freut sich, und wir sollen uns nicht an Schwierigkeiten freuen, um die Schwierigkeiten willen. Wir sind nicht masochistisch veranlagt, wir Christen. Wir freuen uns an den Schwierigkeiten, weil wir wissen, dass wo Gott darin schaffen kann, in unseren Schwierigkeiten, Lebensschwierigkeiten, kann Gott zum Guten brauchen. Wir haben es vorgehört am Anfang der Predigt, die Gemeinde wird unterdrückt, aber Gott ist souverän, dass die Gemeinde wächst. Und wir hören es jetzt wieder, Gott ist souverän, dass im Leid, das du erlebst, ganz persönlich, egal wie klein, egal wie gross, egal ob es erfolgig ist, im Arbeitskreis, egal was du erlebst in deinen Problemen, Gott ist souverän, das möchte ich dir zusprechen, Gott ist souverän und er schafft es, aus diesen schlimmen Umständen das Beste zu schaffen, was du dir vorstellen kannst. Ein Diamant entsteht nur unter Druck. Ein wunderbarer Wein entsteht nur, wenn man darüber presst. Silber wird nur dann wirklich schön und rein, wenn es unter schwerer Hitze geläutert wird. Und in einer Senftube weisst du nur, was drinsteckst, wenn du auch drauf drückst. Es ist ein einfaches Prinzip, das wir hier einem christlichen Glauben erleben dürfen. Herausforderungen dienen zum Wachstum. Ich durfte selber erleben in meinem Leben. Und zwar habe ich vor einem Jahr bin ich wirklich nicht fit gewesen. Ich habe im Studium viel zu viel gearbeitet, in der Gemeinde viel zu viel gearbeitet. Ich bin echt nicht fit gewesen und bin am Schluss zu Hause und krank geschrieben gewesen, weil ich wirklich nicht mehr mögen. Und das war jetzt wirklich mein Fehler gewesen, das kann man jetzt einfach so sagen. Aber ich muss sagen, durch die Begleitung von Gott in diesem Prozess, den ich musste gehen, wo nicht einfach schön war, kann ich erleben, wie Gott mich führt, etwas Neues aufzeigt, prägt. Halt eben prägen heisst auch Druck, das ist nicht immer schön. Aber ich kann so viel lernen. Und ich würde auch meine Schwierigkeiten, die ich im Leben hatte, und ich bin jetzt erst 25, ist noch nicht so viel gewesen, aber würde ich keine einzige Schwierigkeit missen, die ich schon hatte. Weil ich weiss, Gott hat etwas Neues daraus geschaffen, was wunderbar ist. Ich möchte dich ermutigen. Deine Kämpfe, wo du drin bist, gib nicht auf. Sondern kämpf weiter. Wenn du an Sachen dran bist und denkst, ich bin total verzweifelt, kämpf weiter. Gott ist 100% an deiner Seite und kämpft mit dir. Und stell dir vor, es gibt ein Lied, das mich in dieser Zeit begleitet hat, das so auf Englisch heisst: In the crushing, in the pressing, also in dem Druck, in dem Zermürben, dort machst du einen neuen Wein. Stell dir vor, dass Gott den wunderbarsten Tropfen Wein der schlimmsten Situation in deinem Leben schafft. Eine Frage haben wir alle. Kämpf und mach und tun, liegt alles an uns, ist die Frage. Vielleicht hast du nicht viel Kraft momentan und du merkst, die Kämpfe, die auf dich warten, die sind wirklich zu gross. Und du denkst, du schaffst es nicht. Ist jetzt mein ganzes Glaubensleben und der ganze Profit, der daraus rausstößt, aus dieser Zermürbung, aus dem, was weh tut, was du erleben musst, liegt alles an mir, ganz alleine, dass ich das schaffe? Wo ist vielleicht Gott dort drin? Oder ist Gott gar nicht dort? möchte den nächsten Titel mit euch teilen, und zwar Gottes Geist inmitten der Schwierigkeiten. Und wir lesen im Vers 14. Selig seid ihr, wenn sie euch um des Namens Christi willen beschimpfen. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Seid freut euch. Und was spannend ist, die Freude, die ihr seid, die wir vorgelesen haben, die Freude ist, die du jetzt hast, an dem, was du erlebst und vielleicht nicht unbedingt schön ist, ist angeknüpft an die Qualität der Freude in Ewigkeit. Wir haben im Vers vorgelesen, dass wenn wir uns jetzt freuen, werden wir in Zukunft, wenn er wiederkommt, uns freuen mit unaussprechlicher Freude. Wir werden uns freuen und jubeln können. Die Freude, die auf dich wartet in Zukunft, ist maximal grösser als das alles, was du momentan erlebst. Und die kleine Freude, die du vielleicht aufbringen kannst in diesen Umständen, wo du drinsteckst. Die Freude, die auf dich wartet, ist viel grösser. Es ist nicht einfach eine Freude, sondern Petrus sagt, du wirst jubeln können über die Umstände, wo du drin bist. Selig seid ihr, wenn sie euch um des Namens Christi willen beschimpfen. Selig ist ein altbackenes Wort. Ich zumindest, oder viele Junge verstehen das eigentlich nicht. Ich würde es jetzt nie so im Wortschatz brauchen. Was heisst das? Selig heisst vielleicht auch gesegnet oder kannst dich darauf freuen. Es ist noch schwer, es mit dir so direkt zu übersetzen. Was ist der Grund von der Freude, wo uns der Petrus da gibt? Er sagt ja, selig seid ihr, also freut euch, oder eben gesegnet seid ihr inmitten von den Umständen, wenn es wirklich schwierig ist. Was ist der Grund für die Freude? Der Grund für die Freude, sagt der Petrus da, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Unsere Freude, die wir haben, unser Privileg, das du und ich hast, wenn wir Christen sind, ist, dass der Heilige Geist in uns, Luke Korinther, Wohnung in uns einnimmt, in uns wohnt und immer mehr Raum gewöhnt. Gott selber, und das ist wirklich für mich etwas vom Unverständlichsten in meiner Theologie überhaupt, ich kann es unmöglich verstehen, dass Gott als Geist, Gottes Geist, in mir innen wohnt. Und wenn du Christus angehörst, wohnt der Geist Gottes genauso in dir. Selig seid ihr, denn der Geist von Gott, er wohnt in euch. Ihr seid gesegnet aus dem Grund. Es ist ein Erkennungsmerkmal von uns Christen. Aber es ist eben nicht nur ein Erkennungsmerkmal von uns Christen, es ist auch der Grund, wieso wir auf dieser Welt fremd sind. Es ist auch der Grund, wieso wir verfolgt werden, viele Christen verfolgt werden, weil sie eben den Geist Gottes haben. Wenn sie ihn nicht hätten, dann wären sie keine Christen. Es ist vieles ein geistlicher Ursprung. Sie werden nicht verfolgt und wir werden vielleicht nicht angeschimpft, weil wir mega Böses tun oder klauen, sondern einfach ganz einfach, weil wir Jesus angehören. Das Ermutigende in dem ist, dass Gott dort mitten drin ist. Wenn der Geist Gottes mitten in den Umständen in dir wohnt und er sagt, da, der Geist Gottes ruht auf euch, dann geht er mit deinen Umständen, mit deinen Struggles, die du hast, mit deinen Schwierigkeiten, die du durchgehst im Leben, mit deinen Fragen, ist er mitten drin. Er ruht auf euch. Und eine spannende Übersetzungsmöglichkeit gibt es von dem Vers. Und zwar, die Zürcher Übersetzung, die ich vorher gelesen habe, gibt noch Anmerkungen, um das anders zu übersetzen. Und ich finde das eigentlich fast passender als eigentlich alle Übersetzungen, die es momentan so üblich übersetzen, die ich gerade gelesen habe. Und sie sagt eigentlich da, glücklich zu preisen seid ihr, wenn sie euch verfolgen, denn der Geist Gottes lässt sich dann auf euch nieder. Wieso bin ich überzeugt, dass das vielleicht die bessere Übersetzung ist? Wenn wir in die Bibel schauen, wo zum Beispiel der Petrus verfolgt wurde, in der Apostelgeschichte zum Beispiel, haben sie gerade dann eine besondere Vollmacht bekommen und gerade dann besonders Segnung erlebt, wo sie eben in den Schwierigkeiten waren. Der Geist Gottes ist gerade dann speziell auf sie gekommen. Oder wir können uns auch vorstellen, zum Beispiel, wenn wir den Daniel anschauen. Der Daniel war nicht einfach gesegnet oder so, also klar, aber in der Verfolgung, im Feuer, war Gott ihm nahe. dort speziell. Und so glaube ich, dass wenn wir in den Schwierigkeiten sind, dass Gottes Geist dann gerade speziell bei uns ist. In einer anderen Intensität, als es sonst möglich ist, weil einfach wir in der Mission von ihm stehen, in dem Kampf sind, den er uns befähigt. Ich weiss nicht, ob du schon mal hast müssen leiden für den Glauben. Ich kann zum Glück nicht viel machen. Ich habe nur ein Erlebnis gemacht einmal, und das war nicht so cool gewesen. Ich bin, als ich zum Glauben gekommen bin, bin ich regelmäßig auf die Straße gegangen. Also ich mache das jetzt noch, auch für Leute beten auf der Straße und so. Und da bin ich wirklich viel auf der Straße gewesen und einmal in Zürich mit einem Kollegen. Da sind wir so eine Metal-Bar angegangen, so richtig. Und dort haben wir mit Leuten angefangen zu reden. Und ich habe mir immer gewünscht, das war einer meiner Traum gewesen, oder ich wünsche mir jetzt noch, dass Gott mir einen Namen von einer Person schenkt, die ich gar nicht kenne. Aber wenn ich jetzt irgendwo durchlaufe, dass ich in dem Sinne weiss, wie die Person heisst, obwohl ich sie ja gar nicht kenne. Das ist eigentlich nicht möglich, oder? Außer halt der Geist Gottes schenkt dir es. Und ich habe es einmal erlebt, und es war genau dort gewesen. Ich habe die Person angesprochen mit dem Namen, und der Name hat gestimmt. Ich habe wirklich gemeint, ich kenne die Person. Es ist schon speziell, aber ich habe sie ja vorher nicht gekannt. Wie auch immer. Ich habe sie jedenfalls mit dem Namen angesprochen, habe ihr für Jesus erzählt und gesagt, schau, hey, wenn ich den Namen kenne, wie viel mehr kennt Gott erst recht den Namen? Und ich habe gedacht, wow, okay, jetzt so viel Cooles passiert, jetzt geht es richtig ab. Ich habe zumindest gedacht, jetzt wird sicher die ganze Metal Bar oder so, wird es da auf Knie und es wäre schon schön gewesen, oder? Ich hätte mir es wirklich gewünscht. Was ist passiert? Die Metal Bar ist schon rausgekommen, also es sind wirklich ein paar Jungs rausgekommen dort und die sind, ich bin jetzt nicht der Größte, die sind einiges grösser als ich und etwa dreimal so schwer. Und haben mich und den Kollegen bedroht und gesagt, wenn ihr nicht sofort weggeht, dann landet euer Kopf mitten in dieser Wand. Und genau, sonst noch ein paar Wörter. Ja. Du kannst dir vorstellen, wir waren eigentlich ziemlich aufgeregt, wenn so eine ganze Truppe um dich steht, die nicht sehr freundlich aussieht und nicht sehr freundliche Sachen sagt. Aber sie kann das erleben und das ist auch der Punkt, den ich da hatte in diesem Vers. Wir haben so einen Frieden bekommen. Wir haben so keine Angst mehr gehabt plötzlich. Also es war wirklich wie zack gewesen. Wir haben so einen Frieden gehabt, so keine Angst mehr. Wir haben uns wirklich freundlich verabschiedet von ihnen. Wir sind mit Freude weggelaufen. Ich dachte, wow, Jesus, danke, dass wir es erleben, so gut. Und das ist das, was passiert in der Apostelgeschichte, wo sie verfolgt werden, wo Schwierigkeiten kommen. Nicht laufen sie nicht einfach weg und sagen, oh nein, Jesus, wieso ist das alles passiert? Nein, jetzt sind sie da und sagen, Jesus, danke, wir dürfen für dich leiden. Danke, wir für dich ins Gefängnis dürfen. Es ist eine ganz andere Perspektive, mit Christus zu leiden, wo wir Gott speziell dann erleben, wenn wir Schwierigkeiten sind. Ich möchte zum Schluss der Predigt kommen und euch ein bisschen fragen und herausfordern. Wenn wir wirklich an einen grossen Gott glauben und wenn wir glauben, dass Gott gerade in den widrigen Umständen bei uns ist, wenn wir glauben, dass uns Gott das richtige Wort zur richtigen Zeit schenkt, dass wir eigentlich die ganze Zeit in der Predigt singen und im Gottesdienst einander ermutigen. Wenn wir wirklich an einen grossen Gott glauben, wieso gehen wir dann nicht einen grossen Schritt? Ich bin manchmal enttäuscht und ich habe das Gefühl, der Glaube von uns Christen, die Größe von unserem Glauben, ich habe das Gefühl, wenn wir aus der Tür laufen, die ist irgendwie gerade zerbrochen. Wir reden von einem grossen Gott und allmächtig und so und nachher sind wir vor unserem Nachbarn und getrauen uns nicht mal für ihn zu beten oder ihm ein Zeugnis zu geben. Es muss nicht immer das Evangelistische sein, es ist auch das, was ich auf dem Herzen habe, besonders. Es kann auch ganz anders aussehen, dass du ja, irgendwie für etwas bettest, für jemanden oder einen grossen vielleicht einen Schritt wagst in deinem beruflichen Leben und vertraust, dass Gott dich führt. Wieso beten wir in der Kirche den grossen Gott an und sobald wir rauslaufen, ist unser Glaube irgendwie nirgends mehr. Ich möchte dich herausfordern, wage grosse Schritte. Der Geist Gottes ist gerade dann mit dir, wenn es eben nicht einfach ist, sondern wenn es eben schwierig ist. Gerade dann, wenn es schwierig ist, macht er die wunderbarsten Tropfen Wein. Und ich möchte gerne zum Abschluss von der Predigt für euch beten und ich möchte wirklich beten, für, dass wir mutig sein dürfen und den Glauben, den wir haben, den wir auch singen in dem Gottesdienst, dürfen raustragen als einen grossen Glauben. Weil ein Punkt haben wir wirklich da, wo immer passiert, der Fokus von Verfolgung, der Fokus, wenn es schwierig wird, wird ganz ein anderer. Wir schauen nicht mehr, was links und rechts ist, nicht mehr 24/7 auf Zalando, nicht mehr 24/7 auf Netflix oder wo halt die ältere Generation vielleicht weniger ist, aber 24/7 am Käffeln. Nein, tut mir leid. Aber unser Blick wird auf etwas Neues ausgerichtet. Wenn es gerade schwierig ist, wenn wir Probleme haben, wenn es nicht einfach ist. Und das möchte ich jetzt gerne bitten, dass wir den Fokus neu setzen dürfen. Jesus, wir loben dich, dass der Geist Gottes, dass dein Geist, Herr, in uns lebt. Wir loben dich, dass du in den schwierigsten Umständen bei uns bist. Und Jesus, wir loben dich, dass du wirklich gross bist, wirklich mächtig und das nicht einfach ein Witz ist. Wir loben dich, Jesus, für das. Und Vater, ich bitte dich für die ganze Gemeinde, alle, die da sitzen, alle, die hinter der Kamera sind und allein zuschauen. Ich bitte dich, dass ihre Glaube grösser werden darf. Ich bitte dich, dass du die Umstände brauchst, Herr, und sie wirklich massiv segnest, Herr, in den Umständen, wo sie drin sind. Zeig ihnen einen Ausweg, schenk ihnen Hoffnung und schenk ihnen Freude, wie sie das Wort jetzt hier in Petrus verheißt, Jesus. Ich bitte dich, dass du dich verherrlichst mit der Einzelsituation, Vater. Amen.